Hallo, liebe Freunde. Heute bin ich wieder online. Marilein ist wieder online und ich freue mich auf die neue Sendung mit euch. Und zu Gast habe ich heute eine Annette Mertens und wir wollen über ihr Schicksal und die Mutmachergeschichte sprechen. Wir haben uns hier auf Instagram kennengelernt und es ging um ein Projekt, was ich im Leben ins Leben gerufen habe vor kurzem. Du bist nicht alleine. Da stelle ich unterschiedliche Leute, euch, Personen, Persönlichkeiten, die schwere Diagnose bekommen haben, aber diese überstanden haben und mit eigenem Mut und Energie und eigenen Geschichten Mut weitergeben können und sollen, weil ich finde, Krebs ist immer noch ein Tabuthema und es gibt Leben nach dem Krebs. Ich lade jetzt schon die Annette, die ist versteckt hinter dem Account Annette und Sherlock und klappt. Ja. Ja. Hallo Annette.
Hallo Marina, kannst du mich hören?
Ich kann dich sehr gut hören und ganz gut sehen. Und wir hoffen jetzt, dass viele Zuschauer zu uns gesellen. Wenn nicht, wird das als Podcast-Serie bei mir auf Marilein vorgestellt und jeder kann diese Sendung dann nachschauen oder nachhören, weil ich habe schon gesagt, ich habe ein Projekt ins Leben gerufen. Es geht um Unterstützung von Krebspatienten, die Diagnose erst bekommen haben und stehen am Anfang des Weges. Und ich finde, es soll schon bisschen anders umgehen mit der Diagnose und die Mutmacherinnen, die jetzt Projekt unterstützt haben, da wollte ich mich bedanken, bedanke ich mich immer wieder. Und da bin ich sehr froh, dass du mich auch sofort unterstützt hast und deine Geschichte, denke ich mal, ist auch eine wunderbare Lebenserzählung. Und vielleicht stellst du dich kurz vor und dann können wir bisschen ins Detail gehen.
Gerne. Also ich bin Annette, ich bin 59 Jahre alt und ich lebe seit meinem Biologiestudium in Aachen. Ich bin in Köln geboren und bin dann zum Studium nach Aachen gegangen, habe dort Biologie studiert und lebe immer noch mit meiner Familie und meinem Hund in Aachen. Meine Lebensgeschichte, ich habe zwei Krebsdiagnosen in meinem Leben gehabt. Die erste war 2007. Zu der Zeit waren meine Kinder noch recht klein. Mhm. Ehrlich gesagt habe ich den Anruf von meinem Gynäkologen für die Brustkrebsdiagnose an dem Tag bekommen, wo wir wirklich eine Stunde vor dem vierten Geburtstag, vor der Geburtstagsfeier mit meiner kleinen Tochter waren. Das war schon krass. Wir haben an dem Tag dann den Geburtstag gefeiert und ich habe das einfach nicht glauben wollen. Habe einfach gesagt, okay. Die Ärzte haben mich dann im Laufe der Zeit davon überzeugt, dass ich wirklich Brustkrebs hatte und auch in einem fortgeschrittenen Stadium. Und ich bin dann ein Jahr lang durch die Therapien gegangen. Mhm. Und danach war auch alles gut. Also ich hatte 3 Jahre lang Ruhe. Und dann, 3 Jahre später, bin ich in einer Operation, in einer Operation meines Knies, wieder sozusagen aus dem Operationssaal herausgeschoben worden, weil meine Blutwerte so schlecht waren. Mhm. Das war ein bisschen gruselig für mich. Ich war sehr erschrocken, aber wieder so ähnlich wie vorher. Ich wollte es nicht wahrhaben und es hat dann noch 6 Monate gedauert, bis die Ärzte mir genau sagen konnten, ich hatte eine heftige Knochenmarkschädigung und stand kurz vor einer Leukämie. Und das war jetzt nun das Zweite. Und ich habe wieder gesagt, okay, Augen zu und durch, was machen wir? Ich habe mir dann einen Arzt und eine Klinik gesucht. Und 2011 hat man mir dann eröffnet, dass diese Vorform der Leukämie nur mit einer Knochenmarktransplantation zu behandeln war. Das war so ein Moment, wo ich dachte, ja, was heißt das, was bedeutet das? Hat man ja immer nur gehört so von Knochenmarkspende und so weiter. Dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt. Und ich hatte Glück, weil mein ältester Bruder war mein Spender. Der hatte zu 100% gepasst. Und dann haben die Ärzte gesagt, so Augen zu und durch, machen Sie es. Sie sind in Gefahr. Ja, sie müssen, ihr Immunsystem muss quasi erneuert werden, sonst hänge ich in einer heftigen Leukämie. Ja, das war 2011 und vielleicht auch direkt an dieser Stelle zu dieser Therapie, also die Knochenmarktransplantation oder man sagt auch Stammzellentransplantation, ist die Therapie der Wahl bei einer Leukämie. Weil die Leukozyten sind in bösartige Zellen umgeschlagen, du hast also Blutkrebs und das muss ausgetauscht werden. Und das geht mit einer Stammzellspende. Dafür muss aber bei dem Patienten mit einer Hochdosis Chemotherapie das ganze Immunsystem runtergefahren werden. Also komplett zerstört. Und das bedeutet für den Patienten, dass er bis zu 6 Wochen in eine Klinik muss und auf eine Isolierstation. Ja, also ich bin gut vorbereitet worden auf diese Zeit, auch mit einer Psychologin, mit einer Psychoonkologin, weil diese Therapie ist hart, weil man in einer Grenzsituation ist. Das kannst du dir sicher auch vorstellen. Du weißt, ab einem gewissen Moment, wenn die Chemotherapie dann gewirkt hat, hast du kein Immunsystem mehr und du bist alleine. Du bist isoliert, ja. Und da helfen einem die Ärzte und die Pfleger, aber es ist wirklich eine Grenzsituation. Ja? Und bis zu dem Tag, wo man dann die Zellen vom Spender bekommt, die werden einfach nur in einer Infusion verabreicht. Das ist relativ unspektakulär. Und dann heißt es warten, wachsen die Zellen an. Ja? Das ist also so im Nachhinein, sage ich, spannend, einfach auch toll vom wissenschaftlichen Aspekt, dass sowas möglich ist. Aber für den Patienten natürlich eine wahnsinnige Belastung. Und, ne? Und ja.
Glück, dass dein Bruder diese Stammzellen hat, also die ganze Blut passte sozusagen.
Ja, an deswegen ging es so schnell.
Genau, an dieser Stelle vielleicht sagen wir den Zuschauern und Zuhörern, dass die auf jeden Fall Knochenmarkspender werden können. Die Aktionen laufen, also ich glaube, die KMS macht diese ganze Sache und auf jeden Fall, wer sich noch nicht registriert hat, macht das, weil das ist eine tolle Sache. Also man kann wirklich verschiedene Leben retten. Ja, und enorm wichtig. Vielleicht sagst du auch dazu.
Genau. Also die DKMS macht einen tollen Job, dass sie immer wieder darauf aufmerksam machen kann. Es ist so einfach, Leben zu retten. Die Knochenmarkspende ist heutzutage keine Knochenmarkspende hier aus dem Beckenkamm, sondern eine Stammzellspende.
Ja.
Und die tut fast gar nicht weh. Das ist einfach wie so eine Infusion. Da werden die Stammzellen aus dem Blutkreislauf herausgenommen. Man hängt quasi 2 bis 3 Stunden an einer Infusion und dann kann man nach Hause. Das funktioniert ambulant. Aber das ist ja eigentlich erst die Phase, wenn man für einen Empfänger passt, dieses Typisieren oder Registrieren lassen. Das ist einfach nur Stäbchen rein. Das ist so wie ein Test und dann wegschicken. Und dann ist man in der Datenbank. Dann steht man für hunderttausende Patienten zur Verfügung. Ne? Das ist wirklich eine lebensrettende Sache. Und ich finde es auch gut, dass das so bekannt ist. Ne?
Genau.
Ja.
Wie war das bei dir damals? Also jetzt hat man viele Informationen im Netz. Damals, also denke ich mal, war das auch nicht so verbreitet, dass man dann selber recherchieren konnte. Und heutzutage finde ich auch, also es gibt immer noch sehr viel an Falschquellen. Und was würdest du jetzt aus deiner Sicht empfehlen, auf was man achten soll und wo man am besten die Infos holen sollte, falls jemand in Familie betroffen sein sollte oder man selber Diagnose bekommt?
Genau. Also ich habe natürlich auch dann im Internet gesucht oder man bekommt von den Ärzten auch Broschüren, also so wissenschaftliche Broschüren. Die sind aber sehr nüchtern und ja, das überfordert einen oft auch. Gut ist es, mit anderen Patienten zu sprechen. Sehr gut ist es auch, jetzt auf so eine Therapie oder generell sich psycho-onkologische Betreuung zu suchen. Und mit dem Internet muss man einfach gucken, dass man auf Seiten geht, die vertrauenswert sind. Oder man guckt, es gibt Selbsthilfegruppen, es gibt Yes We Cancer oder Cancer United, also große Selbsthilfeplattformen. Da sind die Informationen auf jeden Fall verlässlich und nicht Angst machen. Also ich hatte wirklich, deswegen toll, dass du das fragst, konkret das Problem, dass ich selber geguckt habe. Also jeder von meinen Freunden hat gesagt, oh Gott, Knochenmarktransplantation, noch kein Zuckerschlecken. Da musst du echt aufpassen. Und das macht ja so Angst. Oder ich habe dann geguckt und man findet dann im Internet viele Berichte in Foren, was auch schief geht, wo die Leute jahrelang Probleme haben und so weiter. Das möchtest du am Anfang nicht wissen. Ja, du möchtest wissen, etwas, was dir Mut macht. Und von daher, also ich habe dann eine Freundin gefragt, die ist Ärztin, dass sie mir Stellen im Internet sucht, die nicht Angst machen, sondern mir Mut machen. Also ich habe eine Filterfunktion vorgeschaltet, jemanden gebeten. Aber deswegen sage ich, dass wichtig ist, dass man einfach sich Seiten oder Gruppen sucht. Es gibt auch auf Facebook Gruppen, wo man sich Hilfe holen kann. Und das war vor 10 Jahren noch nicht der Fall.
Genau, ich habe es auch für heute, für unser Gespräch. Also wir haben erstmal das Thema von der Sendung, es ist immer zu früh, um aufzugeben, und lebe dein Leben, nicht das den anderen. Ich denke mal, diese positive Erzählungen, dann können wirklich viel mehr bewirken als einfache Geschichten. Und wenn man Überlebende, es tut mir leid, aber ich sage das so, ja, ihr seid für uns, also mit Krebs betroffen, die arbeiten, also wirklich Überlebende. Und diese Geschichten, diese faszinierenden Erzählungen muss man nach außen bringen. Und ich finde, dass du mit deinem Account auf jeden Fall sehr viele Hilfeleistung gibst. Und ich werde dich verlinken, also nach dem Podcast, also wenn der fertig ist, dass da jemand, wenn die Fragen kommen, dich auch schnell finden kann. Aber wollte ich dich auch noch kurz ansprechen über deine literarische Tätigkeit. Also du hast jetzt insgesamt 4 Bücher, habe ich gefunden, also geschrieben. Das letzte ist Annas Blut. Vielleicht erzählst du von deinem Lieblingsbuch. Also wir können immer wieder Sendungen machen. Also da bin ich sehr offen. Und je mehr wir zusammen nach vorne bringen, also zu viele Infos, kann man, wie gesagt, also immer wieder gebraucht. Deswegen ist jetzt dein Ansatz, also erzähl über ein Buch, über alle 4, je nachdem, aber vielleicht stelle ich da auch zwischendurch die Fragen.
Sehr gerne, Marina. Ja, es hängt so ein bisschen mit meiner Geschichte natürlich zusammen. Ich bin also aus dieser Knochenmarktransplantation ganz gut herausgekommen, habe dann danach gemerkt, ich bin sehr geschwächt und habe dann auch Komplikationen bekommen. Ja, das ist recht häufig. Eine Komplikation, die eine Abstoßungsreaktion, was man vielleicht auch von Organtransplantationen kennt, findet sehr häufig auch bei der Stammzelltransplantation statt. Die ist aber gut zu kontrollieren mit Medikamenten. Aber die Medikamente sind, man sagt, immunsuppressiv. Das heißt, die unterdrücken das Immunsystem, was ja eh noch nicht ganz in Ordnung ist, machen es schwach. So, und in dieser Situation bist du gefährdet gegen alle möglichen Infekte. Das war, ist bei mir immer noch, aber es war in den ersten Jahren sehr stark. Das heißt, ich musste mich isolieren, ein bisschen zurückziehen. Ich gebe auch zu, ich habe das nicht gemacht. Ich bin immer wieder rausgegangen, weil ich auch so gerne Menschen um mich herum habe und habe mir immer wieder Infekte bis zur Lungenentzündung geholt. Das ist meine Lernkurve. Ja, ich wollte wieder so sein wie die anderen und wieder im Leben sein und alles mitmachen und habe immer wieder die Keule bekommen und erst im Laufe der Jahre gelernt, okay, mein Leben hängt davon ab, dass ich aufpasse, dass ich ein bisschen zurückhalte. Ich habe auch einen großen Freundeskreis, die haben mich alle verstanden und waren auch sehr vorsichtig mit mir. Was ich nur sagen will, man musste das erstmal lernen. Ich bin nicht mehr die Alte. Aber ich habe gelernt, mich anzunehmen, weil mittlerweile kann ich auch wieder sehr viel und das, was ich kann, damit bin ich zufrieden. Ja, das ist so ein bisschen das lebe dein Leben und nicht das der anderen. Zum Beispiel habe ich meinen Beruf dann aufgegeben 2017, weil ich war für die Firma nicht mehr tragbar. Ich war wissenschaftliche Produktmanagerin in der Pharmaindustrie mit vielen Reisen. Das ging nicht mehr, weil ich immer wieder krank wurde. Und dann hat man mir nahegelegt zu gehen und da war ich erst eine Woche sehr traurig, weil mein Job war auch mein Leben. Und dann habe ich aber gesagt, nein, jetzt suche ich mir was, was mir Spaß macht, was mich weiterbringt, wofür ich brenne. Und habe dann gedacht, ich glaube, jetzt schreibe ich diese Geschichte mal auf. Ich habe nach solchen Informationen ähnlich gesucht, wie du gefragt hast, eine Geschichte, die Mut macht. Also etwas, was Patienten, wo die sehen, ja, es gibt am Ende des Tunnels ein Licht. Also ich wollte eine schöne Geschichte schreiben, die über eine Krisenbewältigung ist. Und da ich gemerkt habe, dass das nicht so einfach ist, habe ich dann eine Ausbildung gemacht, nannte sich Autorenausbildung, und habe einfach auch ein bisschen gelernt, wie man eine schöne Geschichte schreibt, so mit Schreibstil. Das war in einer Gruppe in Berlin. Das war eine ganz tolle Zeit und habe dann in den letzten 3 Jahren dieses Buch geschrieben. Das ist für mich einfach ein bisschen meine Geschichte, aber ich habe sie fiktionalisiert. Also es ist ein Spannungsbogen, der jetzt nicht immer ich bin. Ne? Mhm. Eine Geschichte, die Mut machen soll, damit Menschen, die in einer Krise stecken, die ganz tief unten drin stecken, auch sehen, es geht auch wieder gut aus. Ne? Das ist Annas Blut und das ist wirklich so mein Herzensprojekt, was ich geschrieben habe. Ich habe auch einen kleinen Verlag gefunden. Mhm. Die haben das Buch sehr gerne publiziert. Es ist seit April auf dem Markt und ich bekomme mittlerweile auch sehr viel positive Rückmeldung, weil Patienten oder auch andere Menschen, die in einer Krise stecken, sich darin wiederfinden.
Ne? Okay, war das schwer, also wenn wir jetzt nur auf einen Buch, den letzten, also uns beschränken, den Verlag zu überzeugen, also, oder hat es ganz schnell geklappt? Also, weil für mich ein Buch zu schreiben, das ist immer irgendwie so faszinierende Geschichte, vielleicht irgendwann mal auch. Also, wie war das bei dir?
Also ich muss sagen, mir hat das Schreiben sehr viel Spaß gemacht und wir hatten ja diese Gruppe in Berlin und das war eine Ausbildung, wo am Ende die Gelegenheit war, jeder von uns 12 Schülern konnte das Buch präsentieren vor Verlagen und Literaturagenturen. Also wir hatten einen ganzen Tag Präsentation und an dem Tag nach der Präsentation kam die Frau Simon von dem Simon Verlag auf mich zu und hat gesagt, Ihre Geschichte möchte ich gerne haben. Man muss aber sagen, sie hatte selber Beziehung zu dem Thema Leukämie, weil ihr Mann auch mal leukämiekrank war. Und sie sagte, das ist aber gut, das schaue ich mir an. Und dann hat sie das Manuskript durchgelesen, hat gesagt, das ist schön geschrieben, das gefällt mir, wir machen das. Das macht Mut, weil sie sagte, das ist jetzt keine Geschichte, die so runterzieht, die jammert. Ne? Das war auch immer mein Ansinnen. Es ist immer auch ein bisschen Humor und ein bisschen was Positives drin. Und ich glaube, das ist mir sogar ganz gut gelungen, ja. Und deswegen hat es gut geklappt. Ich habe Glück gehabt mit dem Verlag.
Auf jeden Fall, also nur eine so vielleicht nicht so öftere Frage, die an dich gestellt wird, oder vielleicht umgekehrt. Gibt es viele Ausbildungsplätze, wo man solche Autorenausbildung machen kann? Ist das schwer zu finden in Deutschland und wie teuer ist das?
Ja, also es gibt Schreibschulen, sowohl Präsenzschreibschulen, es gibt die Narrativa in Süddeutschland, es gibt den Schreibhain in Berlin, wo ich jetzt war. Das war schon eine besondere Sache, weil das war mit das Intensivste, was ich kenne. Also ich bin einmal im Monat, ein Wochenende haben wir durchgeschrieben. Wir haben also samstags morgens um 9 angefangen und sonntags nachmittags um 5 waren wir fertig, wirklich geschrieben, geübt und auch Theorie gelernt. Das war sehr intensiv und das 18 Monate lang. Deswegen, das kann ich schon sehr empfehlen. Das hat einfach nur, das war so unsere Welt. Da waren auch ganz viele Menschen in dieser Gruppe, wir waren zu 12, die selber etwas Tolles erlebt haben oder was Besonderes erlebt haben, eine Trennung oder Tod oder Trauer, die solche Bücher geschrieben haben. Es war wirklich eine ganz wunderbare Atmosphäre. Es gibt mittlerweile auch Online-Schreibschulen. Du kannst auch Online-Kurse machen. Und ja, also man kann sich auch im Internet dazu weiterbilden. Ich empfehle immer, wirklich eine ganze Ausbildung zu machen. Und in dem Fall ging es bei mir, weil ich die Zeit hatte und dadurch, dass ich von meiner Firma auch eine Abfindung bekommen habe. Also das hat jetzt insgesamt 3.000 € gekostet, nur weil du fragst, für die 1,5 Jahre, ne? Dass man das so weiß.
Ja. Wann man jetzt die Kosten tragen, aber würdest du sagen, dass die Bücher schreiben, also für dich so Auslösung von deinen Ängsten war oder ist, würdest du noch ein Buch schreiben und viele suchen, wenn sie Diagnose bekommen, irgendwie eigenen Weg. Ist das Schreiben für dich dann auch dieses Ausweg aus der Panik, Ungewissheit?
Auf jeden Fall. Also es hat etwas sehr Befreiendes und ich bin der Meinung, jeder kann es auch lernen. man muss es vielleicht mal probieren. Es ist nicht vielleicht für jeden der Typ, aber Schreiben, das führt dich so zu dir selber. Du kannst deine Ängste und Sorgen, ich sage immer, du lässt sie so in den Stift hineinfließen und dann legst du sie auf dem Papier ab. Und einfach Schreiben ist unheimlich befreiend, wirklich. Dass ich jetzt noch ein Projekt draus gemacht habe, das ist wahrscheinlich nicht für jedermann das Richtige, aber es hilft auch, Kurzgeschichten zu schreiben. Und ich habe einfach gesagt, ich mache jetzt so ein Projekt, um auch meine Mission weiterzugeben. Ja, einfach, weil ich eine Aussage auf diese Art und Weise hinaustragen wollte, dass es einfach immer wieder bergauf geht. Also auch wenn du in der tiefsten Krise drin steckst, da ist immer am Ende, irgendwo geht's wieder bergauf und auf jeden Fall nach vorne schauen. Nicht zurück und zu sagen, oh, mir geht's so schlecht und natürlich geht es einem schlecht, aber wenn man sich ablenkt, zum Beispiel mit etwas, wofür man brennt, das hilft auf jeden Fall. Also mir ging es wirklich jahrelang schlecht und das hat mir so geholfen.
Was müssen dann die Nahestehenden am besten beachten und welche Sätze oder was möchte man nicht als Krebsbetroffene hören?
Was die beachten müssen, also was für mich immer wichtig war, dass man mir zugehört hat. Ja, dass man sensibel ist für denjenigen, der betroffen ist, für seine Ängste oder auch für, ja, so ein bisschen die Befindlichkeiten. Es gibt Tage, da geht es einem so schlecht. Und eigentlich müssen die Mitmenschen nur sagen, ja, ich verstehe dich. Also was ganz schlecht ist oder was mich immer wirklich fertig gemacht hat, war, wenn jemand zu mir gesagt hat, du musst das positiv sehen. Ja, ich war sicher einer der positivsten Menschen in der ganzen. Ich habe immer nur nach vorne geguckt und habe gesagt, ach, geht schon. Ne? Augen zu und durch. Aber wenn dann jemand, der nicht betroffen ist, den Kranken oder den Menschen, denen es körperlich nicht gut geht, sagt, du musst das positiv sehen, dann fühlt man sich ein bisschen auf den Arm genommen. Ne? Dann sagt man so, mein Gott, steck du mal in meine Haut. Also das finde ich einen ganz schlechten Satz. Gut ist einfach, wenn einem jemand zuhört, man muss gar nicht viel sagen. Du als Angehöriger oder Mitmensch braucht man einfach nur zu sagen, ja, ich verstehe dich. Das ist echt scheiße. Das hilft total. Wenn ich wusste, dass jemand mit mir fühlt und sich in meine Situation hineinversetzt, da habe ich gesagt, oh, das ist so toll. Ne?
Ich habe es auch, also das Projekt ins Leben gerufen. Meine Freundin, meine gute, beste Freundin ist an Brustkrebs erkrankt und ich habe es gesagt, also ich habe so eine Idee, würdest du mich unterstützen? Sie hat sofort ja gesagt und wir haben so besprochen, was der Auslöser also für dieses Projekt war. Sie sagt, also sie findet es am schlimmsten, wenn die Leute sagen, alles wird gut, das ist auch. Also dann zeigt einem, dass da kein Interesse besteht, ja, das genau. Irgendwie vorbeigehen, ach, alles wird gut und man geht weiter. Und für eine Person, die dann wirklich die Diagnose bekommen hat, wie du sagst, also hat meine Freundin Olga, heißt die, also zugestimmt und sagt, also wirklich nur am besten zuhören und Zeit lassen und wenn, dann stillschweigend einfach daneben sitzen und einfach dabei sein.
Ganz genau. Ja, also alles wird gut, ist so oberflächlich. Ne? Das ja. Ist zu sehr, du merkst, der ist nicht bei mir, der andere.
Ja. Was hat dir ganz am Anfang bei der Panikattacken und Angst geholfen? Was war dein Ausweg?
Also viel geholfen hat mir die Familie. Also ich glaube, es wäre schwieriger für mich gewesen, wenn ich jetzt nicht einen Mann und zwei Kinder gehabt hätte. Und ja, ganz banal auch mein Hund. Wenn man mich auf Instagram oder irgendwo verfolgt, wir hatten immer Hunde. Ich hatte vorher die großen. Und mein Mann hatte mir auch den ersten Hund geschenkt, in dem Moment, wo ich die Diagnose gekriegt habe mit der Leukämie. Und da habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich das überstehe. Ich wollte immer einmal in meinem Leben noch einen Hund haben. Da hat er mir die Hündin geschenkt. Das war eines der größten Geschenke, die ich je von ihm bekommen habe. Und das war so ein bisschen sowas für die Seele. Ja? Also so das Miteinander, das hat mir geholfen, hat mich auch abgelenkt, Marina. Weißt du, das ist, ja, einfach, wenn Menschen verstanden haben, okay, die Annette hat jetzt diese schwere Therapie vor sich. Wir machen jetzt noch mal was Schönes. So gemeinsame Dinge noch mal machen, ohne, also von vorher, ohne vorher viel drüber zu sprechen. Einfach, wir sind für dich da und wir machen jetzt noch mal was zusammen.
Jetzt leben, also jetzt leben und jetzt genießen und nach vorne positiv schauen und lachen. Also lachen ist auch die beste Medizin und positive Sätze, Austausch, zuhören. Ich glaube, das ist wirklich die besten Ratschläge für Nahestehende, damit man die Zeit zusammen überlebt, sage ich. Machst du auch Lesungen mit deinen Büchern oder hast du sowas vor? Oder wo kann man dein Buch, dein letztes Buch jetzt kaufen oder alle Bücher für Zuschauer, Zuhörer? Mach ein bisschen Werbung.
Also ich werde jetzt demnächst nochmal eine Online-Lesung machen, zusammen mit der Rani Gindel. Die ist lungentransplantiert und wir möchten gerne unsere beiden Bücher vorstellen. Das ist eigentlich eine ganz schöne Aktion. Man findet mich halt auf Instagram unter Annette und Sherlock. Und ich habe auch diesen Blog, der heißt Knochenmarktransplantation Light, wo vieles über die Knochenmarktransplantation steht. Da wird das auch angekündigt. Und das Buch Annas Blut ist halt im Simon Verlag in Berlin erschienen. Es ist erhältlich auf Amazon oder auch auf meiner Webseite findet man die Informationen dazu. Es ist leider nur als Printbuch erhältlich, also nur als gedrucktes Buch. Wir haben noch keine E-Book-Rechte verhandelt, aber ist ja auch ganz schön, wenn man es in der Hand hält.
Genau. Das ist gut und alle, die zuhören, zuschauen, besorgt das Buch. Also ist, wie gesagt, also für die Krisensituation gedacht, jetzt nicht nur bei Krebsdiagnose, sondern wirklich deckt alle Gebiete, wenn man gar nicht nach vorne schauen möchte und irgendwo in Krise steckt. Finde ich super. Würdest du sagen, dass man heutzutage doch ein bisschen wenig den Krebsbetroffenen und allgemein also Kranken Achtung schenkt, in dem Sinne, dass man zum Beispiel jetzt beim Fußball so viel Geld investiert, die Fußballspiele, also ich habe nichts dagegen, ich bin auch ein Fan, und aber diese Relation zwischen Geldmassen, was da reingesteckt wird und wie die Kliniken manchmal aussehen, wie Personal manchmal nicht richtig geschult ist und allgemein, also Thema Krebs oder schwierige Diagnosen, ob irgendwas geschehen sollte wirklich auf der Welt, also jetzt auch mit Coronavirus. Ich finde, das ist irgendwo nicht gerecht verteilt und ich weiß gar nicht, was man dagegen machen kann.
Das ist wirklich ein Punkt, das ist richtig. Aber ich glaube, da ist zum einen viel Bewegung im Internet durch diese Krebs-Selbsthilfegruppen. Es wird ja viel mehr darauf aufmerksam gemacht von Seiten der Patienten. Und ich habe so einen Hoffnungsschimmer gespürt, weil in der Entwicklung des Corona-Impfstoffes, jetzt beispielsweise durch die Firma BioNTech, das ist grandios gelaufen, muss ich sagen. Ich bin selber Biologin, ich habe das auch verfolgt und ich unterrichte selber auch Biologie und Immunologie. Also die haben eine tolle Forschungsarbeit geleistet. Und so ein bisschen habe ich die Hoffnung, denn sie sind ja nun auch eigentlich auf der Suche gewesen nach mRNA-Therapien und Medikamenten gegen Krebs, dass sich da zumindest von der rein wissenschaftlichen Seite gerade viele Türen aufgehen. Ja. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich sehe immer mehr, vielleicht bin ich jetzt auch in dem Alter, auch bei mir im Bekanntenkreis, dieser Krebs kommt immer näher und ich habe auch neulich mal gelesen, eigentlich ist in seinem Leben fast jeder Zweite irgendwann einmal selber oder als Angehöriger von einer Krebsdiagnose betroffen, wo ich auch sage, mein Gott, so viele Menschen, da muss noch mehr passieren, da muss noch mehr Entwicklung oder noch mehr Ressourcen reingehen, so wie das jetzt bei Corona gegangen ist. Es geht ja, es klappt ja. Ne? Und das wünsche ich mir auch.
Aber ich finde es also, das allgemein, also jeder muss auf sich achten, Lebensstil anpassen, unabhängig, ob man gesund ist oder krank ist, ob man in Therapie ist, ob jemand in Familie betroffen ist. Also achtet bitte jeder auf sich, und lebt jetzt und heute, also mit der Planung nach vorne, aber entscheidender ist, man hat nur ein Leben und dieses Leben können wir selber bestimmen. Und etwas Positives mit den anderen teilen, das finde ich auch super wichtig und ich finde es wirklich toll, dass ihr Bücher schreibt, dass die Betroffenen davon lernen können und Mut bekommen und diese Energie, die wird ausgestrahlt. Also das finde ich wirklich mit Gänsehaut. Ich sage das mit Gänsehaut und wenn jemand, also die Nella schaut zu, ich sage also für alle, die dabei sind, als Danke fürs Mitmachen, weil das ist wirklich eine wunderbare Sache und man kann unendlich lang über das Thema sprechen, weil jeder kann betroffen sein. Jeder.
Es hat ja auch so viele Facetten. Deswegen, es ist wirklich auch so mein Wunsch, dass jemand, der betroffen ist, sich die Seiten oder die Informationsquellen sucht, die genau passen. Weil in der Arbeit auf meinem Blog habe ich gemerkt, es gibt so viele einzelne Details, die man einfach auch weitergeben kann, Erfahrung. Und für sowas ist das Internet natürlich wirklich wunderbar, dass man sich die Informationen raussucht, die einem speziell helfen.
Dass man allgemein zu sich kennenlernen kann im Internet, auf Instagram und dann
Schön.
so
Super.
haben wir auch also durch Corona vieles gelernt und ich denke mal, das wird so bleiben. Und ich würde sagen, wir machen Pause, Stopp, also für heute und werden uns bestimmt wiedersehen. Vor allem, du bist gar nicht so weit, also vielleicht kommst du irgendwann mal nach Düsseldorf oder ich nach Aachen.
Sehr
Alles
gerne.
ist offen und alles ist möglich. Ich bedanke mich für das ganz positives, nettes Gespräch und würde dir viel Energie meinerseits schenken und Positives, was ich besitze, auf jeden Fall weitergeben und bedanke fürs Gespräch, wie gesagt. Da kannst du
Ich
jetzt.
danke dir auch ganz herzlich, Marina, für dein tolles Projekt und dass ich dabei sein durfte. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
Sehr gut. Also dann. Verbleiben wir so, dass wir uns bald wiedersehen, entweder online oder offline. Alles ist möglich. Liebe Zuschauer, auch wenn wir jetzt nicht so viele dabei hatten, also wie gesagt, die Sendung wird als Podcast zusammengefasst und veröffentlicht. Und ich freue mich auf die Fragen von euch. Bleibt alle gesund und passt auf euch auf und ja, leben, leben.
Dankeschön.
Ja,
Genau.
tschüss. Tschüss, tschüss.
Tschüss.